Radio Rebell Podcast vom 13. November 2024. Thema und Überschrift: Songfavoriten, Lieblingslieder von Matthias Keller. Ein Porträt in Songs.
Ja, hallo, ich bin's Udo. Ich habe gehört, ihr sucht für die Aufnahme einer Geburtstagsansprache kurzfristig einen guten Initiator von mir.
Oder von mir. Ich bin Peter Maffay und ich bin auch interessiert daran, an dieser Geburtstagsansprache teilzuhaben. Ich freue mich über die Zusendung des Manuskripts und wäre dankbar dafür.
Ja, dann ich möchte aber auch mitmachen.
Na, vielleicht können wir das zusammen machen.
Ist okay, machen wir.
Ja, auch das kann er. Parodieren, sprechen, rezitieren, interpretieren, sowieso. Denn er ist ein professioneller Sprecher für Werbung, Hörspiele, Hörbücher, E-Learning, Games, Audio, Führungen etc. Er ist auch Synchronsprecher, ist die Station Voice von HR1 und so weiter. Hier ein paar Beispiele aus seinem Sprecherportfolio.
Hey Leute, auf unserem Kingsy Gillette-Kanal dreht sich alles darum, wie du deinen Style meistern kannst. Du musst kein Barista sein, um perfekten Cold Brew zu servieren.
Insekten faszinieren mich schon mein ganzes Leben lang.
Ich fange die Vögel und verkaufe sie in Flaschen gestopft.
Helden können ihre Superkräfte verlieren, wenn sie erkältet sind.
Sie wurden gebissen und verwandelten sich. Es war beängstigend.
In so einer schwierigen Zeit ist es voll wichtig, jemanden zu haben, der dich unterstützt.
Für ein aktives Leben.
Er ist mega gesprächig, absolut interaktiv.
Und er hat Gold geholt! Gold! Gold!
Erleben Sie TV ab sofort in einer neuen Dimension.
Die Zeit, Ausgabe 8.
Aber wir sind ohnehin schon in Zeitverzug.
Liebe ist nicht unbedingt ausschlaggebend für die Partnerwahl.
Wenn ich wieder da bin, hast du deinen Koffer gepackt und bist weg. Ich will dich nie wieder sehen.
Was sollte versichert sein und was ist überflüssig?
In der Kiste liegt eine Leiche.
Wir haben einen Verbrecher mit uns rumgeschleppt.
Für ein Maximum an Messpunkten auf kleinstem Raum.
Aber so ein Anfängerfehler, der uns nicht passieren, oder? Was meinst du, Chassi?
Was glaubst du, ist das? What do you think
this is? Es ist genetisch veranlagt, dass ich immer so tun muss, als ob ich die Antwort wüsste.
Eine Meta-Analyse von 26 randomisierten, kontrollierten klinischen Studien ergab, der Ausstieg aus der Kohle ist längst beschlossen.
Ich bin beeindruckt, mon cher.
Und mit ganz besonderer Leidenschaft ist Matthias Keller Sänger, Musiker und Songschreiber. Seine bisherigen musikalischen Stationen sind die Frankfurter A-Cappella-Kultband U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern.
In der Pubertät,
in der Pubertät
steht die Welt auf dem Kopf,
auf dem Kopf.
Du bist ohne Ziel,
bist ohne Ziel,
wie ein Deckel ohne Topf,
ohne Topf.
Zwischen Playmobil und dem ersten Zungenkuss im Riesenrad. Zwischen Sesamstraße und der ersten Erektion im Hallenbad. In der Pubertät,
in der Pubertät
fühlst du dich oft sonderbar,
so sonderbar.
Und es wachsen viele Haare,
Haare
dort, wo vorher gar nichts war.
Ja, schau mal, yeah.
Sie sind überall, auf dem Rücken, auf den Beinen, im Gesicht. Alles echt! Das ist ganz vorteilhaft, denn dann sieht man auch die vielen Pickel nicht. Du bist in der Pubertät, du bist in der Pubertät. Oh Baby, sei gescheit und genieß diese Zeit, weil sie viel zu schnell vergeht. Du bist in der Pubertät, du bist in der Pubertät. Doch vielleicht hast du Glück und sie kommt zurück in der Universität.
Man kennt ihn auch von seiner Band Keller und Verstärkung.
Das Glück wohnt in einem hässlichen Hochhaus, Klamotten dreckig, das aber frisst. Eben war es noch unsichtbar, jetzt ist es da, weil du so willst. Es ist dein Herz, das zu dir spricht, es sagt, was schön ist und was nicht. Die Welt erscheint in neuem Licht, du hast wieder freie.
Er hat verschiedene Solo-Programme auf die Bühne gebracht, als Singer-Songwriter und als Loop-Artist, etwa mit seinem Programm Loop ins Land, bei dem er sich mit seiner Loop-Station als Ein-Mann-Big-Band sehr gekonnt präsentierte.
Bye.
Sein neuestes Solo-Musikprojekt nennt er Musikschutzgebiet Wald, von dem im folgenden Gespräch mit ihm auch die Rede sein wird, unter anderem. Unmittelbar vor unserem Gespräch saßen wir bei Tee und Lebkuchen und Matthias Keller ließ es sich nicht nehmen, bei der Mikrofonprobe die Lebkuchenverpackung zur Hand zu nehmen und aus dem darauf abgedruckten Text spontan vorzulesen.
Ganz schwarz war der Teig durch das dunkle Pulver geworden. Ärgerlich tunkte er den Zeigefinger in die Masse. Schade um die teuren Zutaten. Aber halt, so schlecht schmeckte das gar nicht. Im Gegenteil, das war sogar ausgesprochen lecker.
Du machst gerne einen auf Großstadt, dabei bist du süß und klein, Frankfurt am Main. Bist ja so erotisch, von Oberrad bis Eschersheim, Frankfurt am Main. Tolerant und Multikulti, sogar Offenbacher dürfen rein, Frankfurt am Main. Du bist das Zentrum der Finanzen, du hast einen Ring voll grüner Pflanzen, wo die Kanicke sich fortpflanzen. Frankfurt am Main, ich bin so gern in dir daheim. Frankfurt am Main, es muss wohl Größenwahnsinn sein. Frankfurt am Main.
So, lieber Matthias, wir haben jetzt eine Menge von dir gehört und ich kann es kaum glauben, dass das alles von dir ist. So viele sprachwitzige Parts waren drin, aber es ist tatsächlich alles deine Stimme und alles, was wir an Musik gehört haben, ist alles von dir.
Ja.
Super. Also wir haben einen ersten Eindruck jetzt bekommen von dem, was du alles schon so gemacht hast und immer noch machst. Und jetzt wollen wir uns dem zuwenden, was im Augenblick dein aktuelles Projekt ist. Mhm. Und das, glaube ich, so wie ich dich kenne und dir das an der Nasenspitze ansehe, ist dir das ganz wichtig.
Ja, das ist so das musikalische Baby, was ich immer haben wollte. Das Projekt namens Wald. Ich habe das bewusst nicht Matthias Keller genannt, weil ich mich mit Wald in eine eher melancholische, ernsthaftere, düstere Region begebe. Und mit Matthias Keller verknüpft man eher so ein bisschen Entertainment, lustig, ne, U-Bahn-Kontrolleure, Ferienbande, Hörspiel und so weiter. Und das liebe ich auch sehr, aber ich liebe eben auch die schwereren, ernsteren Ebenen. Du kennst das auch sehr gut, wir hatten da ja auch schon mal gemeinsam ein Programm miteinander. Und das findet in Wald jetzt seine Erfüllung. Mhm. Und das macht mir total viel Spaß, weil ich mir dafür sehr viel Zeit lassen kann. Mhm. Und niemand mir Druck macht und das langsam Stück für Stück, Song für Song heranwachsen kann. Und damit habe ich auch schon ein bisschen verraten, warum das Projekt Wald heißt, weil es um gesundes Wachstum geht.
Und wie darf man sich das konkret vorstellen oder eher als Metapher? Das heißt, du versteckst dich auch ein wenig, nicht deine Persönlichkeit, aber deinen Namen versteckst du im Wald. Oder gehst du lustwandelnd durch einen Wald, umarmst du Bäume, suchst du nach Borkenkäfern oder...
du lieferst mir gerade viele Vorlagen. Ja, natürlich ist das, Wald ist ja extrem vielschichtig. Wald kann einen glücklich machen, Wald kann einem Angst einjagen. Das klingt so ein bisschen konzeptionell, so ich nenne das jetzt Wald und mache dann so. Es war eher so, ich mache Musik, seit ich in der Lage bin, Tasten zu bedienen und Saiten zu zupfen. Und als ich jetzt Anfang des Jahres begonnen habe, diese spezielle Musik, mich darauf zu konzentrieren und auf der Suche nach einem Namen war, kam meine Frau relativ schnell auf diesen Namen, nenn das Wald, weil das total viel mit dir zu tun hat, weil du auch gerne in den Wald gehst, weil Wald was mit Ruhe zu tun hat, aber auch mit Angst und ganz viele Aspekte darin auftauchen.
Und Kindheitserfahrung ist. Du bist im Wald oder in der Waldnähe aufgewachsen.
Das stimmt, im Norden von Oberursel, das war. Mhm. Ich hab, nach der Schule bin ich oft in den Wald spaziert, alleine oder mit Freund und dann haben wir da rumgetobt, das ist toll. Das mache ich ja heute noch sehr gerne.
Bist ein Taunusbub.
Ich bin ein Taunusbub, ja, das stimmt.
Und das erste Stück, das aktuellste, was wir jetzt hören werden, das hast du erst vor ein paar Wochen mehr oder weniger abgeschlossen und produziert. Dazu muss man auch sagen, du machst alles alleine.
Ja.
Du gehst zwar in den Wald, siehst die vielen Bäume, aber dort gestaltest du alles nach deinen Vorstellungen.
In Ruhe und ja, mit der nötigen Zeit, die etwas braucht, um gut zu werden. Ja.
Aber nochmal gesagt, du spielst alle Instrumente. Natürlich hast du das alles geschrieben, die Musik wie den Text. Du produzierst es selbst und du machst sogar das Mastering selbst. Also alles do it yourself.
Alles do it yourself. Also man muss natürlich fairerweise sagen, wenn da Geigen zu hören sind, stehe ich jetzt nicht mit der Fiedel im Studio. Das sind natürlich Software- und ja. Sample-Geschichten und so weiter. Aber so die Grundinstrumente, Gitarre, Klavier, Tasteninstrumente, das ist alles originär.
Ja, auch und die Samples hast du ja dann selbst sozusagen bedient. In Anführungszeichen hast du sie arrangiert, hast sie eingebaut ins gesamtmusikalische Konzept.
Das ist schon toll. Dann holt man sich mal so einen Kinderchor nach Hause. Das ist
auch nicht fair. Obwohl ich dir zutrauen würde, dass du auch einen Kinderchor selber in Anführungszeichen mit deiner Stimme modulieren könntest.
Wäre interessant. Ja.
Lass uns über das Stück reden, Oktoberwärme.
Ja.
Wir sind jetzt schon im November, wo wir das aufnehmen.
Ja.
Aber die Oktoberwärme ist für dich was ganz Besonderes?
Wir sind im November und es ist trotzdem zu warm. Und darum geht's. Natürlich ist so, dass das Kernthema, es geht um globale Erderwärmung. Globale Erderwärmung, das war so,
ja, doch,
das war so
ja.
wie die tote Leiche. Ja. Also okay, es geht um den Klimawandel natürlich. Interessanterweise ist das Stück aber viel älter als die aktuelle Klimawandeldiskussion. Ich habe das Stück geschrieben in seiner Urversion in Zeiten, wo man sich wirklich noch so über den warmen Oktober gefreut hat und gar nicht so diese Transferleistung zur globalen Erwärmung hatte. Mhm. Das heißt, ursprünglich war das Lied wirklich eine Huldigung an den warmen Oktober, war auch textlich etwas anders. Und dann habe ich das jetzt vor ein paar Monaten angefangen für Wald zu übertragen und habe dann gemerkt, ich kann das eigentlich so nicht mehr singen in seiner Urform. In seiner Urform gibt es die Textzeile, da heißt es im Refrain, es kommt immer anders, als man denkt, Oktoberwärme bleibt und schenkt uns ein paar Tage. Das habe ich gedreht in, es kommt immer anders, als man lenkt, Oktoberwärme bleibt und denkt sich ein paar Tage. Also es ist ein leichter Dreh drin hin zu der Bewusstheit, dass das alles auch eine sehr bedrohliche Komponente hat, bei aller Schönheit. Ich will mit dem Song jetzt keine Dystopie verbreiten. Ich finde es nützlich, wenn der Song ein bisschen zum Nachdenken anregt und wachrüttelt. Aber die Botschaft ist eigentlich klar und auch eigentlich muss man sie meiner Meinung nach auch nicht mehr verbreiten. Wer es bis heute noch nicht begriffen hat, dass wir dringend noch mehr unternehmen müssen, der sollte ein wenig mehr sich informieren. Auf jeden Fall ging es mir bei Oktoberwärme auch darum, diese Komponente von der Bedrohung drin zu haben, aber auch die Komponente von, ach, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir springen in den Pool und genießen das einfach so. Was im Videoclip auch ein bisschen mehr rüberkommt, dieses Spiel mit diesen beiden Ebenen. Ich habe immer Freude dran, wenn ich ein schweres Thema habe, aber trotzdem musikalisch ein bisschen packender mache, ein bisschen treibender, ein bisschen aufregender, ein bisschen spannender. Und ich hoffe, dass mir das damit gelungen ist. Ja, hätte ich jetzt irgendwie keine niederdrückende Streicherballade daraus gemacht.
Es ist dir gelungen.
Also ich bin schon auch Popper, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar Waldliebhaber, aber ich bin auch ein alter Popper.
Das Verb hat jetzt damit nichts zu tun. Wir hören jetzt endlich mal dieses Lied.
Yes.
Ein paar Tage. paar Tage in Zeitlupe und Farbe. Braune Laub wirft blaue Schatten. Das Gelbe segelt mit dem Wind. Es nimmt all die Dinge mit, die zum Fliegen nicht gemacht sind.
Das ist also deine neueste Produktion, Oktoberwärme, gerade ja. Erst vor kurzem fertig geworden und auch schon veröffentlicht. Wir wollen aber in dieser Stunde, wo wir dich porträtieren, nicht nur Musik von dir hören, wir werden noch einiges mehr von dir hören, aber du hast auch Musiktitel ausgewählt, mit denen du was anfangen kannst, die für dich wichtig sind. Und das wird mich natürlich auch sehr interessieren, was sind das für Stücke, was daran ist dir wichtig, hat dich interessiert und warum ist das ein Stück Porträt von dir? Warum passt das und gehört das zu dir? Und als nächstes Stück hast du auch jetzt in einem direkten Bezug zu Oktoberwärme, zu deinem Titel ausgewählt, ein Stück von Beck aus seinem Album Hyperspace aus dem Jahre 2019 und der Titel heißt Stratosphere. Warum gerade dieser Titel?
Weil mir die Atmosphäre speziell bei dem Stück sehr gefällt. Beck ist unfassbar vielseitig. Beck ist einer meiner Lieblingskünstler seit meiner frühen Jugend.
Oh ja.
Ja, das erste Stück war natürlich Loser, damals, ja, mit dem er rauskam. Das habe ich gehört und war völlig geflasht und habe seitdem einfach mir jedes Album besorgt. Beck mag ich deswegen, weil er wahnsinnig vielseitig ist, weil kein Album klingt wie das andere, weil er Alben hat, die wirklich völlig schräg sind und dann schießt er als nächstes ein Album hinterher, das tief traurig ist, was mir unglaublich gut gefällt. Und Stratosphere hat für mich beides, es hat eine schöne Melancholie und es hat aber trotzdem auch immer was Sonniges, etwas, was eine Energie verbreitet. Und mir gefällt immer, wie er die Stimme einsetzt. Also bei Beck arbeitet wahnsinnig viel mit langem Hall. Und ich glaube, dass er vieles auch selber produziert, aber auch immer mit Producern experimentiert und dann immer wieder schaut, wie klingt es anders. Aber er hat so einen ikonischen Sound inzwischen, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt und der mich für meine Waldproduktion auch mit beeinflusst. Mhm.
Könnte es auch eine Art von Seelenverwandtschaft geben? Also mir ist aufgefallen, dass du einen starken Pop-Bezug hast. Also deine Refrains sind manchmal richtig radiotauglich. Mhm. Trotzdem brichst du auch deine Titel wieder. Also du brichst die Radiotauglichkeit wieder. Und Beck ist auch einer dieser Indie-Rock- Star, von mir immer dachte, ja, der geht irgendwann total durch die Decke. Mhm. Ist nicht passiert. Also auch er hat sich immer wieder ein Stück weit, ich will nicht sagen, selbst im Wege gestanden, aber er wollte offenbar auch nicht jetzt ganz in Front gehen und die Hitparaden stürmen. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir so ist. Ist das ähnlich wie bei Beck?
Ja, also Beck ist natürlich mit dem Konzept um einiges erfolgreicher als meine Wenigkeit. Aber mir ist es auch in erster Linie wichtig, dass die Songs so klingen, wie ich sie gerne hätte. Hm. Und das bedeutet zum einen natürlich, dass ein Pop-Anteil da sein muss, weil ich einfach Pop mag. Aber ich mag es auch nie zu glatt und zu vorhersehbar. Und deswegen gibt es da manchmal eben auch Kehrtwendungen und Sachen, die vielleicht ein bisschen irritieren. Und ich habe mit dem, was ich bisher so gemacht habe, ob es jetzt U-Bahn-Kontrolleure ist oder auch so meine anderen Solo-Sachen, habe ich eigentlich immer sehr gerne mit den Brüchen gespielt und überwiegend ins Humoristische, Schräge bin ich da gegangen. Ich versuche jetzt unter dem neuen Namen Wald es ein bisschen zu fokussieren, zu sagen, ich bin jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau und mache jetzt mal eine Klavierballade und dann eine Rocknummer und dann bin ich mal lustig, mal traurig, sondern ich bleibe bei diesem Grundgefühl einer Tiefe, einem seelischen, großen, tiefen seelischen Kontakt und baue aus diesem Gefühl heraus die Songs so, wie ich sie gerne in der Welt haben möchte. Und dass sie dann da bleiben für immer und ewig. Deswegen lege ich viel Wert darauf, dass das dann auch irgendwann, für mich ist das Gefühl, wenn der Song dann released ist, der ist dann draußen und da muss er auch bis in alle Ewigkeit im Hyperspace
über dich hinaus, genau, noch immer wirken.
Ja,
so. Und warum speziell dieser Titel Stratosphere von Beck? Warum nicht irgendein anderer?
Ich hätte auch einen anderen nehmen können, aber den hatte ich jetzt gerade als Referenz für Oktoberwärme ein bisschen im Ohr.
Oh ja.
Ja. deswegen.
Turn me around. Vision course with the sun. Far above the ground. Halfway to. There's nowhere to go from here in the stratosphere. I'll be back home.
Das war also Beck, den du besonders schätzt, auch wegen seiner, ja, eigentümlichen Pop-Affinität, die aber manchmal gar nicht so richtig populär sein will. Und da gibt's Überschneidungen durchaus zu dir. Ich habe jetzt dich gebeten, als nächstes ein Stück auszuwählen und jetzt hier zu spielen, das mich unglaublich anknipst, vor allem im Refrain. Ist ein Stück, das du schon vor einer Weile geschrieben hast. Es stammt aus deinem Album Spaß, Ernst, Liebe von 2012 und es heißt Vergessen, hast du eingespielt mit deiner damaligen Band Matthias Keller und Verstärkung. Und dieser Refrain, den ich wirklich immer wieder und immer wieder hören könnte, beziehungsweise diese Zeile, was es einmal war, ist vom Chor her so wunderbar von dir produziert und den möchte ich jetzt auch gerne mal hier an der Stelle jetzt rausgreifen und nochmal nur diesen Chor,
bitte,
weil er so toll gesetzt ist, so wunderbar gesetzt ist, dass es große Freude macht. Punkt, ja, jetzt wollen wir erstmal hören.
Und nicht mehr das, was einmal war.
Das ist einerseits ein verschachtelter Chor, andererseits ist er auch wieder sehr logisch, auf jeden Fall enorm Potenzial. Für mich hat das Hitcharakter. Ja? Alleine diese Zeile ist für mich nicht nur radiotauglich, sondern Radiocharts sprengend.
Morgen habe ich dich vergessen. Ich weiß, das interessiert dich nicht. Doch wenn der neue Tag anbricht, gibt es nur noch das, was ist. Und nicht mehr das, was einmal war.
Erzähl doch bitte was zu diesem Titel, auch zu dieser Band, die du hattest, Matthias Keller und Verstärkung.
Die Band entstand nach dem Ende der U-Bahn-Kontrolleure-Phase. Also anders gesagt, die U-Bahn-Kontrolleure sind ja noch aktiv, aber eben nicht mehr professionell. Wir haben uns 2009 von der Bühne verabschiedet. Ich hatte nach 17 Jahren A Cappella total Bock auf ein Rocktrio und darauf Songs, die ich schon teilweise für die Kontrolleure im Hinterkopf hatte, umzusetzen auf Rocktrio. Aus verschiedenen Gründen, wenn du von der 5er A Cappella Band kommst, wo alle gleichberechtigt sind, ist der Gedanke, so, ich mache jetzt ein Rocktrio und ich bin musikalisches Mastermind. Es macht es vom demokratischen Prozess her ein bisschen einfacher. Ich bin einfach sozusagen der Diktator und Himi und Ingo, Himi am Schlagzeug, Oliver Himmichhoffen und Ingo Römling am Bass.
Den man woher kennt?
Den Oliver Himmichhoffen, also Himi, kennt man überwiegend aus der Gothic-Szene. Der war Schlagzeuger bei Asp.
Ach ja.
Und danach mit dem Projekt Die Kammer unterwegs.
Oh ja, beide kenne ich gut und schätze.
Ingo Römling ist ein, ja, kommt auch aus dem U-Bahn-Kontrolleure-Kosmos. Ingo ist eigentlich Grafiker. Der hat fast alle unsere Alben gestaltet und uns und das Artwork gemacht. Ist inzwischen ein bombastisch, ja, guter Comiczeichner, der sogar für LucasArts die Jedi-Ritter-Comics zeichnen darf, was ein Ritterschlag ist. Aber auch immer ein leidenschaftlicher Musiker. Und das waren einfach die beiden, die mir sofort eingefallen sind als Besetzung. Und ich habe denen meine Demos geschickt und die sagten, geil, machen wir. Und dann war das halt so ein klassisches Projekt. Wir haben uns einmal die Woche und vormittags, nicht abends zur Probe, im Bunker getroffen. Kaiser-Siegmund-Bunker beim HR um die Ecke. Ja, dann entstanden diese Songs auch relativ schnell. Die Produktion fand unter anderem in dem Studio von Matze Ambre statt, der eben auch einer der beiden Köpfe von Die Kammer ist. Und da war ich auch meistens zugegen und habe dann natürlich nochmal eine Stimme eingesungen und nochmal gedoppelt und nochmal und nochmal. Und so entstand dann auch unter anderem dieser Chor. Ich habe unglaublich viel Spaß mit mir selber im Chor singen. Das kommt natürlich vom Arrangieren der U-Bahn-Kontrolleure-Songs, ja, die meistens auf meinem Mist gewachsen sind, die ich auch immer demomäßig bei mir aufgenommen habe. Und ich habe einfach schon immer total gerne experimentiert, welche Harmonie passt gut, kann ich da vielleicht einen Gegenlauf machen und so weiter. Und so entstehen dann diese Dinge. Ich plane das nicht, das ist ein Entstehungsprozess. Ja. Und so ist dann auch dieser Chor entstanden. Ja. Ich habe den auch ewig nicht mehr gehört, also vielen Dank, dass du dieses Stück wieder hervorgeholt hast.
Ich liebe es.
Dankeschön.
Sag nur was zu dem Text.
Vergessen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Stück auch erst, ehrlich, es stimmt, du hast vollkommen recht. Das hat einen Grund, warum dieser Refrain so durchknallt. Das ist nämlich der Beginn des Entstehungsprozesses. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Manchmal fängt man ja an und schreibt eine Musik, fängt an, irgendwas darauf zu summen. La, da, na, da, la, da, da, da. Bei mir ist das manchmal so. Mhm. Das hat keinen Sinn. Es ist nur eine Phonetik.
Das machen die meisten so.
Ist das so?
Ja.
Ja.
Paul McCartney sagt das genauso.
Und irgendwann, ich weiß das jetzt, es ist lustig, dass mir das jetzt erst wieder einfällt, aber ich weiß, dass ich irgendwas in der Richtung gesungen habe. Da war, da war, war, da war, war. Und das klang für mich schon irgendwie so. Und dann musste ich natürlich einen Text, und ich habe dann einfach um das, was einmal war, einen Text drumherum gebaut. Mhm. Was mal war, klingt nach Vergangenheit, also muss das irgendwie ums Vergessen gehen, und das ist ja auch die Message. Also letztlich war das so ein bisschen Fleißarbeit.
Mit dem Reimlexikon in der Hand? Nein.
Das benutze ich sogar.
Ja?
Der Steputat ist mir ein guter Freund teilweise, ja. Aber man hat sich ja so ein bisschen von diesem sehr straighten Reimen 1:1 verabschiedet. Ja. Und inzwischen muss ich auch sagen, finde ich es gut. Wenn es gut gemacht ist und wenn es gut klingt, kannst du auch ein Cup Ben & Jerry's liege high auf dem Teppich wie Peter Fox reimen. Das geht. Ein Cup Ben & Jerry's liege high auf dem Teppich. Ist okay.
So was Ähnliches machen ja auch Erdmöbel, zu dem wir später noch kommen. Aber zu dem Text gerade nochmal, das klingt schon auch ein wenig autobiografisch. Also es geht um eine Trennung, um ein Vergessen. Mhm. Hat das auch eine autobiografische Komponente, dieser Text? Gar nicht.
Der überhaupt nicht. Ja. Okay. Das war wirklich, wie ich es gerade erzählt habe, es gab dieses, was einmal war, und dann habe ich einfach was drumherum geschrieben. Das ist wirklich komplett erdacht. Aber klar, es hat natürlich auch hier wieder diese melancholische Komponente, die mir ja eher am Herzen liegt. Und was liegt da näher als einen Text über Trennung zu schreiben.
Aber die meisten Texte, die du schreibst, haben schon sehr viel mit dir zu tun. Kommen schon aus deinem tiefsten Innern, oder? Nein?
Da müssten wir jetzt Song für Song durchhören.
Gerne.
Es gibt natürlich immer irgendeinen Bezug, aber sowas richtig Autobiografisches, so wie Angstherzen, ist nicht gesetzt unbedingt.
Gut, auf Angstherzen kommen wir nachher noch zu sprechen.
Ich muss noch dazu sagen, bevor jetzt die geschätzten Hörer anfangen, das dann wie wild auf Spotify zu suchen, das Album ist leider im Moment noch nicht verfügbar. Man hat es runtergenommen, damals mit der alten Plattenfirma, aber ich stelle es demnächst persönlich wieder rauf, dass es hörbar ist. Also nicht wundern, wenn das nicht zu hören ist im Moment.
Ja, aber jetzt ist es jetzt bei uns zu hören.
Bei Volker Rebell.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Wir tun es schon wieder.
dabei am Tatort. Ich denke, super, jetzt denkt sie wieder am Tatort. Dein Wellensittich, mit dem afghanischen Namen und dem chronischen Schnupfen. Hab ich echt gemocht. Er wird mir sehr fehlen. Morgen hab ich dich vergessen. Ich weiß, das interessiert dich nicht. Doch wenn der neue Tag anbricht, gibt es nur noch das, was ist, und nicht mehr das, was einmal war.
Das war also einer deiner Hits, würde ich mal sagen, einer deiner wunderbaren Songs, die du geschrieben hast, Vergessen, aus deinem Album Spaß, Ernst, Liebe von 2012, damals aufgenommen mit deiner Band Keller und Verstärkung. Und jetzt kriegen wir irgendwie einen Bezug zu einem Mann, der dir durchaus von der Originalität her ähnlich oder vergleichbar ist. Jemand, der auch in Theaterbereichen auftritt, der nicht nur Popmusiker ist, es ist Peter Licht.
Genau.
Welchen Bezug hast du zu ihm?
Peter Licht schafft es, auch die Melancholie, Schrägstrich Depression, zu thematisieren auf eine trostvolle Art und Weise. Mag man gar nicht glauben, wenn ich jetzt von dem Mann spreche, der diesen Hit Sonnendeck geschrieben hat. Aber ja, der Mann, der vom Sonnendeck singt, ist ein, in meiner Wahrnehmung ein sehr, sehr erfahren in den tieferen Regionen der Emotionen. Und das gefällt mir enorm gut, dass er dich dort abholt, wo du dich wertlos und zerrissen fühlst, als jemand, der sagt, ich kenne das, ich nehme dich bei der Hand und ich dränge dich da aber nicht raus, sondern ich bleibe mit dir hier drin und singe dir was vor. Und dann schauen wir einfach mal. Und für mich ist das die beste Methode, wie man Leute aus der Depression rausholt, dass man ihnen nicht Lieder von Mark Forster vorspielt und sagt, hey, alles wird besser, sondern dass man erstmal sagt, nein. Das ist gerade alles scheiße. Und da sind wir gerade, das ist der Status quo und da ist alles jetzt erstmal in Ordnung. Und ich glaube, sowas kannst du nur machen, wenn du es auch selber erlebt hast. Ich bin jetzt nicht so deep in Peter Licht, dass ich die Biografie weiß, aber ich bin mir sicher, dass er mit Depressionen auch eigene Erfahrungen hat. Und seine Musik ist manchmal total laut und schräg und poppig. Und ich mag das, wenn derjenige, der zur Seite steht, wenn es dir nicht gut geht, aber dann trotzdem auch die andere Seite bedienen kann. Sonst wäre es mir auch wieder zu linear. Also mir gefällt dieses Bedienen können von beiden Ebenen sehr gut. Und das Stück, was wir gleich hören, ist ein Stück, was ich in der Zeit, wo ich selber mit Depressionen zu kämpfen hatte, nicht geholfen hat, aber das habe ich immer wieder gehört. Das hat mich sehr zum, ja, man grübelt ja eh so viel, aber diese Zeile, du musst dein Leben ändern und wenn ich nur wüsste, welches Leben ich ändern müsste und welches besser nicht, traf bei mir so auf den Punkt, fand ich großartig. Und das Ganze aber eben nicht in einer melancholischen Ballade, sondern in diesem kraftvollen, diesem treibenden Beat mit dieser geilen New Order Gitarre, die ich ja so schätze, die bei mir auch immer wieder, also ja, das finde ich ganz toll.
Und natürlich auch mit diesem Ausrufezeichen im Slogan, das Ende der Beschwerde.
Das ist die geilste Zeile überhaupt. Du blickst in die Herde und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute nicht wären. Fantastisch. Ja.
Also er hat eine alltagspoetische Sprache, aber da habe ich den Eindruck, das ist bei dir ähnlich. Das ist eine sehr sensible, eine sehr vorsichtige Sprache, die aber natürlich schon recht gerade sein will, nicht zu sehr verklausuliert, nicht extrem verkopft, aber schon mit Feingespür getextet. Da ist schon jedes Wort überlegt.
Ja, ich brauche für manche Texte sehr lange. ich kenne eigentlich nur zwei Methoden. Entweder rutscht der Text innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde raus und ist dann da, oder es dauert Jahre, bis der richtig steht. Mhm. Und ja, ich finde, ich habe immer selber, wenn ich Musik höre, total Freude daran, wenn ich merke, der Text ist ausgearbeitet, ist gut gesetzt, ist gut gereimt. Ich finde, ich muss jetzt völlig aus dem Kontext Reinhard May ansprechen, der für mich ein absoluter Meister,
keine Frage,
ein Meister ist.
Als Gitarrist auch gut, die Musik wiederholt sich heftig.
Mein Gott, arbeitet der Mann gut mit Texten.
Das ist wahr.
Unfassbar, was ein Handwerk. Und das, wir kommen auch noch zu Erdmöbel später, Erdmöbel beherrschen das auch wunderbar und liefern aber zugleich keine Botschaften ab, sondern...
Ja, sehr gut.
Ja, und das ist ja erklärtes Ziel, dass man nicht immer den Leuten was belehren will, oder sondern dass man einfach mit den Worten etwas kreiert und schafft.
Aber Peter Licht hat hier durchaus diese Botschaft, das Ende der Beschwerde. Du musst dein Leben ändern.
Das stimmt, ja. Da sind Botschaften drin und es gibt auch ein Lied von ihm, da geht's ganz konkret und ungeblümt um die Depression. Wie heißt das? E-Scooter, deine Liebe heißt das Stück. Auf dem wunderbaren Album Beton und Ibuprofen. Und da heißt es, sei immer einen Schritt schneller als die Depression. Das klingt auch wie so ein komischer Rat aus dem Adventskalender. Er hat es aber musikalisch so geil schräg inszeniert, dass man das wieder total gut annehmen kann. Also ich nehme gerne Botschaften an, wenn ich merke, sie sind mit geistreichem Humor und mit seelischen Kalorien versehen und nicht einfach nur platt. Das mag ich immer gerne.
Das stimmt. Und es trifft auch auf deine Texte.
Dann freue ich mich sehr, wenn das rüberkommt. Das ist die Absicht.
Du blickst in die Herde und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute nicht wären. Dein Weg kann keiner kreuzen, deine Spuren verlieren sich all. Einzig weiten ist all, aus Tagen und Jahren. Ein weites All, von Hibbeln und Gestörten. Losgerissen Astronauten, von Checkern und Empörten. Du und dein Leben. Du, ihr beide müsst dein Leben ändern. Du und dein Leben. Du musst dein Leben ändern. Deine Spuren verlieren sich all. Keine Echos, keine Blende zurück, kein Fortkommen ohne schweres Gerät. Noch niemand kam aus der Zukunft zurück. Du blickst in die Herde und wartest auf das Ende der Beschwerde und denkst dir, Gesellschaft ist toll, wenn nur all die Leute nicht wären. Du und dein Leben. Du, ihr beide müsst dein Leben ändern. Du musst dein Leben ändern. Yeah. Und wenn ich nur wüsste, welches Leben ich ändern müsste und welches besser nicht.
Das war also Peter Licht, der schräg sein kann, der sensibel sein kann, der offenbar auch schon einige psychische Berg- und Talfahrten erlebt hat in seinem Leben. Das vermutest du ja, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es spricht so einiges dafür, wenn man ihm zuhört. Und solche Erfahrungen seelischer Art hast du auch erlebt. Und weißt du eigentlich, woher das gekommen sein könnte? Hast du mal, was weiß ich, bis in deine tiefste Vergangenheit, Jugendzeit gegraben, um zu sehen, wo diese melancholischen Verstimmungen, diese depressiven Neigungen, wo die herkommen können? Hast du eine Ahnung?
Also was die Depression angeht, das kann ich konkret beantworten. Das war eine Entwicklung, die begann mit dem Ende der Kontrolleure und dem langsamen Beginn einer Beziehungskrise mit meiner damaligen Freundin und einem dadurch eingeläuteten stetigen inneren Abwertungsprozess. Also mir gingen immer mehr die Bezugspunkte im Leben verloren, die für mich immer sicher waren. Also Bestätigung über die Bühne, übers Publikum, Bestätigung als Freund und so weiter. Das war die Zeit, wo ich dann Vater auch wurde. Und naja, es lief einfach sehr viel in eine ungute Richtung. Und das führte dann konkret zu einer depressiven Verstimmung.
Und entschuldige, Vater werden ist eine ungute Entwicklung?
Nein, natürlich nicht. Das habe ich missverständlich ausgedrückt. Nein, Vater werden ist die wunderschönste Entwicklung, die man sich vorstellen kann.
Aber es kam zum falschen Zeitpunkt, oder?
Nein, es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und heute ist auch alles gut. Also sowohl mit meiner, mit der Mutter meiner Tochter als auch mit meiner Tochter selber und so weiter. Nee, was schwierig war, war, dass wir als Eltern uns so ein bisschen aus dem Blick verloren hatten. Also ich bin... Ja, ich bin durch diese 180-Grad-Wende von 150 Auftritten im Jahr ins Privatleben auf einmal in Verantwortlichkeiten gekommen, die für meine damalige Freundin oft nicht ausgereicht haben. Also so. Und ich habe relativ früh angefangen, mich in Frage zu stellen, zu zweifeln und habe eine Tendenz entwickelt, zu sagen, wenn was nicht gut läuft, im Zweifel gegen mich. Das ist auch bei mir, wenn man mit mir Auto fährt, ist das so. Wenn jemand einen Weg vorschlägt, sage ich immer, nee, im Zweifel für dich, ich fahre sowieso in die falsche Richtung. Also da habe ich so ein bisschen so einen leichten Hau, da stelle ich mich gern mal so ein bisschen zurück. Ich habe eine Grundmelancholie in mir, das stimmt, das hast du richtig rausgehört. Aber das ist ein gutes Gefühl. Also ich rede hier von einem seelischen Kontakt mit mir, der sich manifestiert über traurige Musik. Und das finde ich extrem gut und extrem gesund und auch schön. Das konnte ich in jungen Jahren oft nicht einordnen. Ich war dann einfach oft traurig, aber kann jetzt ganz deutlich sagen, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil meiner seelischen Gesundheit ist. Und ich lebe auch inzwischen mit meinem Umfeld, die Bescheid wissen und die davon auch sich nicht irritieren lassen. Aber damals, als es halt mit der Depression losging, setzte so ein Prozess ein von einer stetigen Abwertung, von einem ständigen Misstrauen mir selbst gegenüber, dem Gefühl, ich bin von allem unglaublich schnell überfordert, ich mache immer weniger richtig, ich bekomme auch von zu Hause aus negatives Feedback und irgendwann bin ich halt einfach da gelandet, dass ich wirklich so verzweifelt war, dass ich Hilfe gebraucht habe, 3 Jahre lang.
Konntest du in der Zeit, wo es dir nicht gut ging, konntest du noch auf die Musik zurückgreifen? Konntest du selber noch Musik machen?
Nee.
Nein?
Nein. Da ich mich ja so nutzlos gefühlt habe und so unfähig, ich war ja teilweise davon überfordert, einkaufen zu gehen. Also ich stand im Supermarkt und dachte, was kaufe ich denn? Ich kann doch irgendwie, was fange ich denn jetzt mit den Kartoffeln an? Ja. Aber das ist ja so ein Symptom. Ja. Wenn man depressiv ist, du findest die angeblich einfachsten Dinge total schwierig und machst sie im Zweifel immer falsch. Mhm. Und natürlich konnte ich da auch keine Musik machen.
Aber ich war auch keine Musik hören und nachspielen, Musik, die dir viel bedeutet hat, also dass du Lieder spielst, Covers zum Beispiel, nachspielst, Stimmungen, nein, auch nee, das ging nicht.
Musik hören, ja, aber selber machen, das hätte ich mir selber nicht zugetraut. Mhm.
Und ja, ich meine nur privat für dich, weil Musik schon immer in deinem ganzen Leben was enorm Wichtiges war. Ja. Und ich habe den Eindruck, man kann mit Musikerfahrung, die man selber im Bauch spürt, sich aus jedem tiefen Loch wieder rausbewegen so langsam, weil das ist die innere Resonanz und das ist eine Stabilität und das ist ein starkes Gefühl, das man bejahend annehmen kann. Nein?
Bei mir nicht. Okay. Also ich habe auch während der depressiven... Ja, ich habe mich natürlich auch ab und zu mal ans Klavier gesetzt und ein paar Akkorde gedrückt, die mir gerade so auf der Seele lagen. Aber ich habe nichts produziert oder geschrieben. Und was wesentlich wichtiger für mich war, um rauszukommen, war der zwischenmenschliche Kontakt zu der Frau, mit der ich heute verheiratet bin. Also das war das wesentliche Heilmittel für mich. Einen Menschen zu finden, der mir regelmäßig zugehört hat, der es ausgehalten hat, dass ich minutenlang nichts gesagt habe, gestottert habe, geweint habe und trotzdem da saß und sagte, ich liebe dich so, wie du bist. Und auch, weil du so bist.
Toll.
Und das tollste Kompliment war, dass sie sagte, mir tut es gut, bei dir zu sein. Und wenn man sowas hört als jemand, der sich entwertet fühlt, ist das natürlich ein Vitamin, seelischer Vitaminbooster. Ja. Und dann aber on top, als es mir langsam wieder besser ging, dann konnte ich auch wieder Musik machen. Aber diese Vorstellung, dass man als Musiker sich mit Musik heilt, kann ich so nicht hundertprozentig teilen. Später ja, und das, was wir jetzt gleich hören, das Lied Angstherzen, das ist nach der Depression oder im Ausklang fertig geworden. Und wenn ich das jetzt höre, wenn man mir das zur damaligen Zeit, als ich konkret drinsteckte in der Depression, gesagt hätte, diese Nummer wirst du irgendwann mal schreiben, ich hätte gesagt, du hast ein Rad ab, nie im Leben schreibe ich so ein Ding.
Aber du hast es geschrieben.
Ich habe es dann irgendwann geschrieben, ja.
Und du hast dich damit auch aus dieser seelischen Umklammerung und Bedrücktheit herausgeschrieben. Du hast es bearbeitet, textlich wie musikalisch. Du bist was losgeworden, oder nicht? Du hast dich ein Stück befreit mit diesem Stück Angstherzen. Und du sitzt selber am Klavier, was wir gleich hören werden. Mhm. Du sitzt am Klavier, du spielst das Stück und du lässt die Musik auf dich wirken, so wie du sie halt konzipiert und komponiert hast. Und dann bist du eins mit deiner Musik und wirst, ich behaupte mal, jetzt kitschig, du wirst frei.
Ja, bin ich jetzt auch. Ich glaube, die größte Bedeutung von dem Song ist, glaube ich, wenn jetzt Leuten, die betroffen sind, weiterhilft oder Anklang findet. Weiterhelfen finde ich immer so, ist eigentlich immer so eins drüber. Vielleicht irgendwo Leute abholt, wo sie gerade sind und sagen wir so, Angstherzen ist ein konstruktives Ergebnis aus der Tiefe.
Und du sagst inzwischen auch, du liebst die Melancholie. Das heißt, du liebst auch solche schweren, aber trotzdem höchst menschliche Gefühle, die du kennst, die in dir sind und die du akzeptierst und die du umarmst und sagst, ja, es gehört zu mir, es bin ich.
Ja, absolut. Ja. Genau. Ja. Ist Teil von mir und ist genauso ein Teil von mir wie das, was man überwiegend von mir kennt, das Schräge, das Lustige, das Entertainer-mäßige, das, was natürlich sehr bunt ist und sehr laut und auch vielleicht auch besser ankommt. Aber es sind beides sehr wichtige Organe.
Und du spielst schön Klavier, erstaunlich. Eben nicht nur Gitarre, du hast Klavier richtig gelernt, klassisch?
Nein, Autodidakt. Das einzige Instrument, was ich gelernt habe, ist Geige. Und das fand ich aber furchtbar.
Oh, ich auch.
Ja, du auch.
Ich musste dann auch Geige spielen.
Ja, ich musste auch.
Sechs-, Achtjährige, das war furchtbar, habe ich gesägt, gekrächzt.
Lass uns mal eine Spezialsendung dazu machen. Nein, und es gab aber zu Hause, ich habe zwei Schwestern, die eine spielte Gitarre, die andere Klavier. Und deswegen gab es die Instrumente zu Hause und ich habe die dann irgendwann für mich entdeckt und mir stundenlang an Nachmittagen erarbeitet. Mhm.
Musstest du Geige spielen, weil deine beiden Schwestern schon Gitarre und Klavier, du vielleicht auch derjenige warst, der vielleicht musikalischer war und gutes Gehör hatte und dann setzt man den Jungen an die Geige und dass man dann auch Hausmusik machen kann an Weihnachten, spielen die beiden Schwestern dann Klavier und Gitarre und der Sohn ergeigt uns was.
Es gab einen Onkel, einen Nennenonkel, der meine Musikalität recht früh entdeckt hat und der sagte, der Junge muss Geige spielen.
Oh ja.
So, und dann
war, damit war dein Schicksal.
Damit war das besiegelt, ja. Also ich hatte gar, mich hat keiner gefragt. Nein, Geige finde ich ein schönes Instrument, aber um das schön spielen zu können, muss man so viel arbeiten. Mhm. Und das fand ich immer. Ich wollte eigentlich immer möglichst schnell Musik machen, mich begleiten, harmonisch. Natürlich. Und deswegen, Gitarre und Klavier, dazu kann man singen, das ist toll.
Das ist wunderbar.
Mit Geige, was willst du denn da machen? Schulorchester, das war ganz nett, wenn man so in einem Teil eines Instruments ist, das ist schön, aber alleine, schwierig.
Kann man eigentlich dazu singen, zum Geigespiel?
Klar kann man, das geht bestimmt. Es gibt ja auch Leute, die zum Querflöte spielen, die Querflöte und gleichzeitig singen.
Über Blaseffekte.
Zum Beispiel, ja.
Von Ian Anderson bis bis Herrn Mangelsdorf.
Ja,
das geht schon. Aber davon wollten wir nicht reden. Wir wollten dich jetzt endlich Klavier spielen hören.
Ja gut, dann setze ich mich mal. Moment.
Setz dich hin.
Kann man jetzt so richtig schön, wie so einen alten Klavierhocker klingt das hier, dein Stuhl.
Ja.
Die Finger kurz.
Und jetzt geht's los.
mit dem Headset schreit die Leute an. Irgendwas von durchhalten, da geht noch was, da geht noch was. Ich gehe, gehe auf der Stelle. Es kommt mir vor, Verfolger flüstern mir ins Ohr. Das Nichts, das überzeugt, ich bin zu sein. Der Strudel der Gedanken, morgens um drei. Der Zweifel und die Angst lassen mich nicht allein. Und die Gewissheit, es geht nie vorbei.
Das war dein wunderbarer neuer Titel Angstherzen in der Klavierversion. Das war die ursprüngliche Fassung gewesen, die du dann später noch ausgearbeitet hast zu einem großen Werk als in Bandbesetzung sozusagen. Wobei die Band alles Matthias Keller
das ist. Das bin alles ich, ja. Genau. Ja. Also es gibt quasi eine manische Version, das ist die Bandversion und das davor war die depressive. Aber ist daraus entstanden.
Kann man so nicht sagen, oder? Ja. Weiß ich nicht.
Fand ich am Anfang eigentlich ganz interessant. Ich wollte sie fast so benennen, Manic Version and Depressive Version, aber nein, das ist jetzt so, wie es ist. Und beide Versionen sind gleichzeitig rausgekommen, weil ich beide, auch beide haben ihre Berechtigung.
Was hochinteressant ist, dass du noch mitgebracht hast, auch eine wunderbare deutsche Band, die auch was mit dir natürlich zu tun hat, sonst hättest du es nicht mitgebracht, die Kölner Erdmöbel, die ja was wunderbar Schrulliges, Schräges, Skurriles, Witziges, aber auch sehr Ernsthaftes wieder haben. Und passt das zu dir?
Ja klar, also alles, was schräg ist und gleichzeitig einen melancholischen Grundtenor hat, ja, würde ich schon als Brüder im Geiste bezeichnen.
Die Texte von Erdmöbel sind nur was ganz Besonderes.
Ja,
weil
genau.
Also, da ist sehr viel zusammengemischt, was auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen könnte und natürlich dann in der Verbindung mit der Musik genauso richtig ist.
Ja.
Also sie mixen fast manchmal Dada-ähnlich absurde Sachen zusammen und scheren sich nicht um Reimform. Es wird einfach, habe ich den Eindruck, manchmal assoziativ vor sich hingedichtet. Natürlich verdichtet auch wieder, natürlich ausgearbeitet. Und auch da habe ich so da und dort das Gefühl gehabt, das könnte auch mit dir was zu tun haben.
Also weil ich eben sagte, Brüder im Geiste, um Gottes Willen, ich knie nieder vor Markus Berges, vor dem Texter der Erdmöbel. Und ich weiß nicht, wie sein Arbeitsprozess ist, aber ich höre auch daraus, da geht es oft um den Klang der Worte und nicht so sehr um den Inhalt. Es gibt auch Songs von Erdmöbel, es gibt ein tolles Album, das heißt Nummer 1 Hits, da haben sie, ne, das kennst du auch, wo sie einfach kongenial alte Hits gecovert haben, also von What's New Pussycat über Smells Like Teen Spirit und sie haben das ins Deutsche übertragen, aber ohne, dass es albern klingt, wie ich finde, und das musst du erstmal schaffen. Ich finde, dass bei Erdmöbel mir das unfassbar gut gefällt, dass es mir nichts erzählen will, außer den Klang der Worte, die ein Gefühl, was der Text in der Art, wie er geschrieben ist, wie er entsteht, ausstrahlt.
In der Musik aber doch hochprofessionell und total. Auch eine Ernsthaftigkeit. Die Arrangements sind nicht streng, aber die sind so gut gearbeitet.
Ja.
Mit den
Blazersätzen,
mit all den Instrumentierungen, die sie haben.
Ja.
In die Richtung bist du noch nicht gegangen.
Nein, das noch nicht.
Ja.
Aber man muss ja auch, wenn man jemanden gut findet, ihn nicht eins zu eins kopieren. Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendein spezielles Erdmöbel-Element übernehme oder kopiere. Aber es ist eine der Bands, die ständig bei mir in der Playlist rotieren. Mhm. Ja. Also, und wo ich auch immer sehr, sehr gerne auf die Konzerte gehe. Und die kommen ja immer traditionell zu ihrem Weihnachtskonzert.
Und, das ist ja auch ein tolles Album, ihr Weihnachtsalbum. Du hast mitgebracht und besonders geschätzt und ausgewählt für die nicht wissen wie.
Für die nicht wissen wie. Ja. Alleine diese
Zeile. Alleine die Zeile, ja.
Ja.
Noch einen besonderen Bezug dazu?
Auch hier ist es wieder so, dieses Stück hat ein Tempo und gleichzeitig macht es mich total traurig gleichzeitig.
Oh.
Das liegt aber an den bestimmten Harmonien und bestimmten Abläufen. Also ich habe bei mir, ich muss leider jetzt dieses etwas abgenudelte Wort triggern benutzen, aber mich triggern einfach bestimmte Melodieabläufe total.
Mhm.
Das können manche Leute nicht nachvollziehen, aber das ist aber jetzt in dem Song ist das so. Ich spreche total auf bestimmte Tonarten an.
Ja.
Ich liebe C-Moll, S-Dur.
Und bestimmte Harmoniewechsel
und wahrscheinlich. Bestimmte Harmoniewechsel. Auch, ne? Und ja. das finde ich in dem Stück drin. Und wenn das in Kombination mit so einer Kraft kommt, dann reißt es mich.
Aber du sagtest auch, es macht dich traurig.
Ja, ja, im Sinne von, es reißt mich in die Traurigkeit.
Die du dann genießt, die du gerne magst.
Ja, ja, ja. Ja, die mir dann gut tut.
Ja.
Die mir dann gut tut, die Spannung abbaut, die mich erdet, die ein Bedürfnis ist.
Hm. Kennst du es auch, dass dir bestimmte Musikpassagen mal die Tränen in die Augen?
Das meine ich ja,
das
absolut.
Ja.
Es gibt, ich kenne das, wenn ich manchmal viel gearbeitet habe oder sehr angespannt bin und ich lange nicht mehr weinen konnte. Das geht, manchmal ist das so, es geht manchmal einfach nicht, wenn man dann so angespannt ist und dann brauche ich einen Trigger, einen Auslöser. Und das sind bestimmte Songs bei mir einfach, wo ich weiß, okay, die funktionieren einfach. Mhm. Und dann ist es wie ein Besuch in der Sauna oder wie irgendein schöner Film, den man sieht, das ist dann genau das, was ich brauche. Und dann bin ich auch wieder hergestellt.
Und diese melancholischen, tiefen Gefühle tun unglaublich gut. Das geht so tief und es tut auch weh, aber es ist ein wunderbares Wehgefühl. Und vor allem, man ist enorm bei sich. Da, wo es weh tut, da ist man getroffen und da ist man sich selber. Und wenn man das dann richtig gehend spürt und auf sich einwirken lässt, dann hat man so, wie du sagtest, tiefen Kontakt zu sich selbst.
Und dann, absolut, ja.
Und das ist beglückend.
Ich wollte gerade sagen, es klingt immer ein bisschen so, als ob ich in der Melancholie schwelge. Das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen... Es gibt auch immer natürlich dann den Weg heraus. Aber die Melancholie liefert natürlich die Basis dafür, dass dann wieder die Sonne scheint und dass ich mit einem breiten Grinsen über die Straße laufe, Leute anlächle, dass ich mich über Dinge freue, wie eine Parkbank, die vor einem Haus, vor einer Haustür steht und ich einfach nur denke, oh, ist das toll, da laden Leute, andere fremde Menschen ein, sich dahin. Also es soll nicht der Eindruck rüberkommen, dass ich ein sehr nachdenklicher, melancholischer Typ bin, der einfach nur noch mit dem Gesicht nach unten durch die Welt läuft. Nein.
Aber auch.
Wenn ich auch,
ja,
aber immer Augen. Als Mittel, sozusagen als Rampe, um wieder den Kopf aus den Wolken zu kriegen. Hm. Und so funktioniert das in dieser Dynamik. Anders möchte ich das auch niemals haben.
Also, Gefühle haben und ausleben, für die nicht wissen, wie.
Du bist so leichtes Blei, du bist ein Butterfly an einem Vormittag. Wie ein Anglermotiv auf einer Dose Corned Beef und für ein paar Mark. Hol ich dich aus dem Regal in den klapprigen Wagen und sing ein Lied. Dieses Lied ist für die, die die nicht wissen wie. Oder wer sind in der Reihe Karl May bist du der Weg zum Glück.
dem Einband aus wie rotes Regenschirm Etui, gib ich dich nicht zurück.
Wir wollen unbedingt noch zu sprechen kommen auf einen Titel, den du mitgebracht hast, ein Lied, das du natürlich geschrieben hast, aufgenommen damals mit deiner Band Keller und Verstärkung 2012, das Album, das gerade jetzt verschüttet gegangen ist, aber wieder von dir veröffentlicht wird, neu.
Ja.
Und da hast du, wenn man so will, einen Vorwurf im Text ausgedrückt. Ein Vorwurf offenbar gegen eine frühere Partnerin oder gegen eine Frau, die scheinbar aus deiner Sicht nicht lieben kann oder nicht so recht weiß, was Liebe ist. Und ich erinnere mich so gerne an den wunderbaren Joni Mitchell-Titel, wo sie singt, was weiß ich denn schon von Liebe? Weißt du, was Liebe ist? Ist das ein Vorwurf auch gegen dich oder was du selber in deinem eigenen Song machst? Oder ist das ja eine Projektion? Also weißt du, was Liebe ist?
Nein. Ich weiß, was für mich Liebe ist.
Ja.
Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, das in einen kurzen Satz zu fassen.
Klar.
Aber ich weiß nicht, was Liebe ist, aber wenn es Liebe ist, merke ich es.
Sehr schön, das ist alles. Mehr muss man nicht wissen.
Aber der Song ist in der Tat inspiriert durch eine Frau, aber nicht eine Beziehung von mir. Oder es war eine Freundin damals und die war ständig auf der Suche nach dem richtigen Partner und hat sich dauernd bemüht und hat gedatet und auf Plattformen kennengelernt, Partner, und hat aber nach ein paar Tagen, wenn das schon nicht lief, gleich wieder, wurde die dann, genau, Augen zu und durch. Nee, vielleicht gibt es da noch jemanden Besseres und so weiter. Und das war so die Basis für die Idee zu dem Lied. Mhm. Ja, es ist nicht Liebe, es ist nur deine Angst vorm Alleinesein. Mhm. Und dann halt natürlich der Satz, und den habe ich geschickt von einem Soul-Klassiker geklaut und den ich dann in Deutsch übersetzt habe. Liebe braucht Zeit. Moment, ich muss das hinkriegen. Liebe braucht Zeit, hab etwas Geduld, das geht nicht so einfach. Das ist natürlich, you can't hurry love.
Ach so, ja.
Love don't come easy.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht, was Liebe ist, ich weiß nur, dass Liebe Zeit braucht. Mhm. Auch immer wieder zwischendurch. Und eine Definition, die ist mir mal begegnet in einem Artikel, den ich für die Zeit gelesen habe. Das ist ja auch einer meiner Dauerjobs für die Zeit, für die Zeitung Artikel einzulesen. Da tauchte der Satz auf, dass Liebe etwas ist, was man jeden Tag neu verhandeln muss. Mhm. Und den fand ich ziemlich gut, weil der einfach unterstreicht, auch wenn man den Menschen fürs Leben gefunden hat, man muss sich kümmern und immer wieder feststellen und überprüfen und ja, einfach es in Ehren halten.
Mhm.
Das ist so ein Satz, der steht, den haben meine Frau und ich auf unsere Eheringe geschrieben, hinten rein.
Die Ehe,
das ganze Paket in Ehren halten,
ja,
das ist
ja
unser Motto.
Ja.
Und darum geht es eigentlich.
Ja.
Wenn man jemanden hat, mit dem man das lebt, dann ist es, glaube ich, Liebe.
Schön, schön. Und es schließt sich hier an, der Relativsatz danach, dieses Angst zu haben vor dem Alleinesein. Das Alleinsein und damit klarzukommen. Und rauszukommen aus dem Allein sich fühlen und isoliert sich fühlen. Irgendwie spielt das da auch rein? Oder?
In den Song speziell nicht.
Nicht.
Der Song konzentriert sich wirklich auf dieses Vorgehen, dass man Liebe verwechselt mit Anhaften an etwas oder etwas unbedingt haben wollen oder ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, etwas erzwingen wollen.
Mhm. Und es ist musikalisch ein sehr kraftvoller, vorwärts treibender Song. Wie passt das zu dem Text? Oder warum hast du genau diese Form der Musik gewählt?
Weil, wie du jetzt schon aus dem Gespräch weißt, sehr gerne mag, dass ein trauriges oder ein schmerzhaftes Gefühl von mir gerne mit kraftvoller Musik untermauert wird.
Mhm.
Einfach vielleicht überdeckt diese Kraft auch manchmal, sowas kann einen ja auch sauer machen.
Ja,
so ein Zustand. Man kann ja auch auf so eine Person, man kann ja manchmal sagen, sag mal, ich hau dir gleich links und rechts, wach doch mal auf. Und vielleicht hört man dann mit so einem kraftvollen Soundtrack die Ohrfeigen nicht so sehr, die man der Person eigentlich liebevoll geben müsste und sagen, hey, es ist doch gar nicht so. Ja, stimmt. Ja, es gibt diese leisen, traurigen Lieder, aber geht doch mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein nach außen. Und in dem Fall auch an jemanden anders gerichtet, nicht an mich selber.
Thank you.
große Liebe, wie du sie aus dem Fernsehen kennst. Du suchst eine halbe Ewigkeit nach der perfekten Zweisamkeit. Du willst, dass alles rundum passt, weil du schon zu viel Zeit verschwendet hast. Die Kandidaten immer missraten, darf ich mal.
Es gibt jetzt zwei Songs von dir für dein neues Projekt Wald.
Ja.
Was du, Klammer auf, als, hilf mir, Musikschutzraum
benennst. Musikschutzgebiet.
Musikschutzgebiet, wunderbar. Es wird bei den beiden nicht bleiben. Es Nein. werden mehrere dazukommen. Was genau. sind deine Pläne? Wie wird das zeitlich laufen?
Und also
worum geht es thematisch bei den nächsten?
Das nächste Lied wird sehr spannend. Da habe ich eine prominente Stimme gewinnen können, nämlich den Andreas Fröhlich. Das ist der Bob Andrews von den drei Fragezeichen und auch Synchronstimme von Edward Norton, Synchronstimme von Gollum aus Herr der Ringe. Er hat auch nebenbei das Synchronbuch geschrieben. Also Andreas Fröhlich ist einer der bekanntesten deutschen Sprecher überhaupt. Wir kennen uns von der Drei-Fragezeichen-Tour und ich habe ihn gefragt, ob er für den nächsten Track sprechen möchte, habe ihm das Demo geschickt und er hat gesagt, finde ich geil, mache ich. Also das wird ein gesprochener Track, wird ein bisschen düsterer, bisschen. Ich habe ja gerne so leichte Bezüge zu Massive Attack, Depeche Mode, was die Musikalität angeht und so, und der Song wird heißen Es wird schon hell, wird im Januar, ich plane den im Januar zu releasen, so schön mitten, schön im Winter, wenn Weihnachten vorbei ist. Und dann versuche ich so im 8-10-Wochen-Rhythmus immer wieder mal eine neue Nummer rauszuhauen. Und ich kann schon jetzt ankündigen, dass die Nummer danach ein bisschen sonniger wird. Das wird nämlich ein Liebeslied.
Oh, wie schön. Und du hast schon relativ viele Ideen im Kopf und oder schon Vorbereitungen für die neuen Songs schon ausgearbeitet oder jedenfalls als Demo oder in einer bestimmten Entwicklungsphase schon vorgeplant?
Ja, das sind teilweise Songs, die seit Jahren in der Schublade liegen, um die ich mich auch dann schon intensiver kümmere. Aber zu dem Projekt Wald gehört eben auch das Prinzip, nichts zu überstürzen und Klar. die Sachen in Ruhe reifen zu lassen. Ja. Und wenn es dann mal 10 oder 12 Wochen sind, dann ist es halt so. Ja. Ich habe ja es setzt mich ja niemand unter Druck. Das ist ja das Angenehme, wenn man jetzt nicht liefern muss. Ja.
Ein wenig unter Druck stehen wir schon. Weil du weg musst, du hast einen weiteren Termin. Deshalb, lieber Matthias, wunderbar war das Gespräch, deine Musikauswahl ganz toll. Ich würde Dankeschön. Es gerne fortsetzen, es war sehr schön. Vielleicht können wir noch eine Fortsetzung irgendwann
dran. Ich würde mich sehr freuen, Volker. Es ist immer wieder total schön, mit dir zu sprechen. Ganz toll.
Dito, danke dir.
Tschüss.
Dann noch ein guter Termin, den du jetzt hinter dich zu bringen hast.
Ja, ich kann es ja sagen, ich gehe zum HNO.
Ah.
Ja. Muss man natürlich als Sprecher ab und zu mal.
Ach so, gehen. Zur Kontrolle oder hast du irgendein akutes Problem?
Nein, ich muss nur alle drei Monate hin, um mir die Ohren sauber machen zu lassen.
Ja, klar.
Also hat
gar nichts mit der, muss auch gut hören können.
Ja, ist ganz wichtig. Fast wichtiger als das Sprechen. Ernsthaft. Gut hören können, ganz wichtig.
Scholler Schlusssatz. Gut hören können ist ganz wichtig.
Ja,
natürlich. Ein wunderbarer Schlusssatz. Ich danke dir, Matthias.
Tschüss, Volker.
Bye-bye.
Dem Headset schreit die Leute an. Irgendwas von durchhalten, da geht noch was, da geht noch was. Ich gehe auf der Stelle,
Es kommt mir so vor, Verfolger flüstern mir ins Ohr, dass nichts, das überzeugt ich bin zu sein. Der Strudel der Gedanken, morgens um drei, der Zweifel und die Angst lassen mich nicht allein. Und die Gewissheit, es geht nie vorbei.